Alles kaputt. Alles weg. Diese Schlagzeile, die sprang mir am Freitag in den Nachrichten entgegen. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen haben ja in vergangenen Tagen diesen Albtraum durchlebt. Für uns hier war es nur ziemlich viel Regen. Dankeschön, Anna. Vorletzte Woche haben wir noch auf dem Rhein, auf dem Altrhein, mit dem Kanus waren wir unterwegs, haben gesehen, das Wasser steht schon ziemlich hoch, man kann auch gut fahren, ist noch ein schönes Erlebnis. Und dann hat es noch mehr geregnet, noch mehr. Und für die Menschen in Erftstadt, in Hagen, Ahrweiler, vielen anderen Orten, da war es nicht nur Regen. Da war es eine regelrechte Sintflut, die alles kaputt gemacht hat. Und es fällt mir eigentlich ziemlich schwer, da jetzt einfach zu sagen, lass mal über den Tagestext predigen. Und es bewegt mich, meine Gedanken wandern da wirklich hin und her, was ist dazu jetzt auch zu sagen? Da stehen Menschen ja vor den Trümmern ihres Lebens, wir haben Angehörige verloren, Familien sind zerrissen worden, Schwerverletzte sind da, das sind Menschen, denen ist nachts im Schlaf das Haus unter ihnen zusammengebrochen und hoffentlich bewegt uns das alle. Und ich hoffe, dass ihr alle in diesen Tagen schon im Gebet Worte gefunden habt, um das einfach Gott zu klagen, um Fürbitte zu leisten dafür. Und vielleicht, wenn ihr die Gelegenheit habt, auch praktisch zu helfen, mit Spende für die Flutopfer, praktisch oder finanziell, macht es im Rahmen eurer Möglichkeiten. Macht das. Alles kaputt. Alles weg. Also ich glaube, das können wirklich nur die nachempfinden, die das selber schon mal erlebt haben, dass ihre Existenz mal so auf Minimum runtergebrochen wurde, die schwere Verluste erlitten haben. Und ich wünschte, man könnte das jetzt einfach zurückdrehen. Wir wissen alle, das geht nicht. Es ist ein Schicksalsschlag, der viele auf einmal betrifft. Und wenn wir ehrlich sind, wir hätten es auch sein können. Es muss nur an der richtigen Stelle regnen. Und dann ist es egal, wo dein Haus steht. Auf einmal ist es dein eigener Keller, deine eigenen Sachen. Und wenn uns das ein kleines bisschen Mitgefühl spüren lässt, dann sind wir vielleicht auf dem richtigen Weg, um auch mit dieser Katastrophe richtig umzugehen. Wie gesagt, ich habe ziemlich viel Respekt davor, anlässlich von diesem Leid jetzt einfach was hier so von der Kante zu sagen. Ich möchte aber trotzdem versuchen, in aller Vorsicht. Und dazu möchte ich nur mal auf den allerersten Vers von dem heutigen Predigttext eingehen. Da geht es dann auch darum, dass Elia dann irgendwie bei so einer Witwe ist und da Gastfreundschaft empfängt, ja, und alles. Aber all diese Geschichten, die schauen wir uns mal später an. Ich möchte nur mal den ersten Vers euch zeigen. Er sprach Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Kurz, damit wir diesen Satz hier richtig einordnen können, mit diesem Vers wird uns dieser wahrscheinlich einer der wichtigsten Propheten in der Bibel vorgestellt. Also vorher steht nichts über Elia, da ist er auf einmal da. Und seine Laufbahn als Prophet beginnt hier mit einem Gerichtswort gegen den gottlosen König Ahab. Elia kündigt an, dass es nicht mehr regnen wird, bis er es sagt. Das passiert dann auch. Soweit dieser kurze Vers. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir immer wieder mal solche Stellen, wo die Angst vor unkontrollierbaren Naturereignissen eine Rolle spielt. Ganz klassisch natürlich die Sintfluterzählung und dann die 10 Plagen in Ägypten oder hier in 1. Könige 17, da war es keine Flut, sondern eine Dürrekatastrophe. Auch das beschäftigt uns ja, wenn wir den Globus einfach mal auf dem gleichen Breitengrad weiterdrehen, dann kommen wir irgendwo bei Kanada heraus, in Lytton. Ihr wisst, die Stadt hat 50 Grad gehabt, fast ist abgebrannt, da steht auch nichts mehr. Es gibt mir schwer zu denken. In der Bibel ist es jetzt so, dass bestimmte Katastrophen, natürlich auch Wetterkatastrophen und dergleichen, mit dem Verhalten der Menschen in Verbindung gebracht werden. Das ist aus heutiger Sicht natürlich sehr problematisch, vor allem wenn man sich dann einen Sündenbock sucht, dem man die ganze Schuld anhängen will. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass wir solche direkten Vergleiche hier nicht machen wollen. Es ist ganz gefährlich, bei einem Unglück mit der Schuldfrage gleich durch die Tür zu kommen. Ich kann verstehen, dass man wahnsinnig wütend ist, wenn einem sowas passiert und dass man diese Wut auch rauslassen möchte. Aber es geht in der Bibel eben nicht um dieses Sündenbock-Prinzip. Und ich möchte dazu noch eine ganz wichtige Aussage von Jesus mit dazu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, wird ganz selten drüber gepredigt, aber hört mal selbst, sagt Jesus hier in Lukas 13, meint ihr, dass die 18 Leute, die beim Einsturz des Turms von Siloa starben, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr euer Leben nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das heißt, glaubt doch bloß nicht, dass ihr euch von diesem Unglück distanzieren könnt, nur weil ihr meint, dass ihr keine Schuld daran hattet. Nur weil ihr die Schuld anderen in die Schuhe schieben könnt. Nein, sondern ihr sollt darüber erschrecken. Denn auch euer eigenes Leben ist zerbrechlich. Und ihr sollt euch sehr gut überlegen, wie ihr euer Leben führen wollt. Ja, wir wissen, dass heute der Klimawandel das große Sorgenkind ist. Wird wahrscheinlich auch daran gelegen haben. Ne? Und auch da kann man jetzt natürlich Sündenböcke suchen und wird sie vielleicht sogar finden. Aber ob das weiterhilft, weiß nicht. Die Bibel kennt natürlich keinen modernen Klimawandel, aber sie bietet uns trotzdem hier eine tiefere Sicht der Dinge. Es ist eine Weisheit, die Menschen über Generationen hinweg gesammelt haben und die sich dann eben auch in solchen prophetischen Worten niedergeschlagen hat, wie bei Elia. Also auch wenn es bei dieser Geschichte von Elia natürlich nicht um globale Erwärmung geht, stellt sie doch eine Verbindung her zwischen einer geistlichen Grundhaltung und den Auswirkungen dieser Haltung auf Mensch und Natur. Für Ahab, für diesen gottlosen König, war das so ein Schuss vor den Bug, ein Zeichen, eine Warnung, dass seine Entscheidungen Auswirkungen haben für das ganze Land. Es geht jetzt hier nicht nur um Macht über ein Volk oder so ein bisschen Herrschaftspolitik, sondern es geht um die Zusammenhänge von allem, von Gott, Mensch, Schöpfer, Schöpfung, Himmel und Erde und Glaube und Land und Natur. Ich denke, wir sind alle sehr erschrocken über das, was diese Woche passiert ist. Es wäre fatal, wenn das für uns jetzt nur eine Nachrichtenmeldung ist, die wir einfach so weiterklicken und in 3 Wochen wieder vergessen haben. Ich möchte euch darum einladen, mal über folgende Dinge nachzudenken. Das erste, deine geistliche Einstellung wirkt sich aus auf alles. Und diesen Satz müssen wir so ein bisschen neu lernen, diese Perspektive einzunehmen. Als Kinder haben wir vielleicht mal so den Spruch gehört, wenn du deinen Teller brav leer isst, dann scheint morgen die Sonne. Das ist natürlich hanebüchener Unsinn, ja. Und selbst ein Kind merkt irgendwann, naja, die haben mich wohl vergackalbert. Stimmt ja gar nicht, ja. Als Erwachsene haben wir gelernt, keine magischen Verbindungen zwischen 2 vollkommen unabhängigen Dingen herzustellen. Aber mittlerweile haben wir erkannt, dass tatsächlich sehr viele Dinge in unserem Leben wie so klitzekleine Mosaiksteinchen sind, die zusammen dieses große Bild ergeben. Und ich sage das jetzt ganz ohne moralischen Zeigefinger, ohne Wertung. Ja, unser Lebensstil hat natürlich direkte Auswirkungen auf unsere Welt, auf den Klimawandel. Wie tief ich im Auto das Gaspedal runterdrücke, macht einen Unterschied. Welche Produkte ich kaufe, macht einen Unterschied. Und auf einmal merken wir, ja, sogar das, was ich auf meinem leer gegessenen Teller hatte, meine Nahrung ist ein Teil dieser ganzen Geschichte, dieser großen Zusammenhänge. Ich will euch heute nicht erklären, wie ihr euch ökologisch sinnvoll verhalten könnt, dafür sind andere zuständig. Mir geht es um was Grundlegenderes, nämlich die Frage, mit welcher geistlichen Einstellung gehen wir denn an die Sache heran? Viele, die sich heute mit den sozialen Zusammenhängen und der Klimakatastrophe beschäftigen, wie das alles zusammenhängt, haben sich schon längst geeinigt über das eigentliche Hauptproblem. Und das Hauptproblem ist nicht einfach CO2, sondern die eigentliche Ursache ist die menschliche Gier nach immer mehr und mehr. Und spätestens hier, würde ich sagen, haben wir als Christen doch auch was dazu beizutragen. Hier kommt unser Glaube ins Spiel. Unsere Gier nach immer mehr, das ist der eigentliche Motor, der dieses weltweite Fiasko bis heute vorantreibt. Und das wird Dass wir das heute so deutlich sehen, das liegt natürlich daran, dass wir auf der Erde so wahnsinnig viele Menschen sind. 8 Milliarden Menschen fast. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und diese große Zahl bedeutet natürlich, so unterm Strich hat es gigantische Auswirkungen, wie diese 8 Milliarden Menschen dann leben. Und ob die ein bisschen verschwenderischer oder ein bisschen sparsamer leben. Jetzt fangen wir mal positiv an. Wenn alle Menschen auf dieser Erde so leben würden, wie ein durchschnittlicher Inder, dann kämen wir noch einigermaßen klar. Dann würden wir mit einem Planeten Erde gerade so hinkommen. Wenn wir an das andere Ende der Skala gehen, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Also wenn jeder Mensch auf dieser Erde sich so verhalten würde wie ein durchschnittlicher US-Amerikaner, kann man mal raten, wie viele Erden wir bräuchten? 5 Stück. Also wir bräuchten 5 Planeten, um dann das alles hinzukriegen. In Deutschland sind wir mit 2 bis 3 Planeten dabei. Ja, könnt ihr auch mal so einen Test machen im Internet und so, sehr aufschlussreich. Aber auch wenn wir persönlich für uns sparsam und umweltbewusst leben, wenn wir uns so vorkommen, als ob wir das alles ganz toll einhalten, weil wir so viele sind, müssen wir uns eigentlich noch viel stärker bescheiden, unseren Lebensstil ganz deutlich absenken. Warum tun wir es nicht? Es ist natürlich auch viel Trägheit dabei. Aber es ist auch ganz oft die Gier. Vielleicht ahnen wir jetzt ein bisschen, was für eine gigantische Herausforderung das für uns als Christen bedeutet. Gerade wir haben doch eigentlich was dazu zu sagen, wenn es um unsere Herzenshaltung geht. Oder? Gerade wir haben doch in unserem Glauben so ein Verständnis davon, wie Gier und wie Sünde zusammenhängen. Und wir glauben auch an einen Gott, der unseren Charakter wirklich verändern will durch seinen Heiligen Geist. Da muss was passieren. Und ich bin überzeugt, dass dieser Punkt in den kommenden Jahrzehnten eines der wichtigsten Themen sein wird, wenn es um den christlichen Lebensstil geht. Die Frage, wie gehst du mit deiner Gier um? Wie schaffst du es, deinen Lebensstil so zu reduzieren, dass uns diese Welt nicht um die Ohren fliegt? Das ist so ein bisschen auch die Botschaft von Elia an Ahab, mal so runtergebrochen auf ihren Kern. Dein Charakter hat Auswirkungen auf die Welt, in der du lebst. Deine Gier nach immer mehr trocknet das Land aus. Seine uralte Weisheit, die hat nichts von ihrer Relevanz eingebüßt. Wir sehen es vor unseren Augen. Das Zweite, jetzt kommen wir doch zur Schuldfrage. Wer ist denn schuld dran? Ja, jeder. Elia spricht hier nur den König an, eine Einzelperson. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es eben nicht nur eine einzelne Person ist, die hier gemeint ist. Wir haben heute so das Verständnis von Schuld als individuelles Problem. Man fragt nach der eigenen Schuld oder wir suchen einen Schuldigen oder so ein Paar, eine Gruppe. Aber hier geht es nicht nur um einen oder ein Paar, sondern es geht, der König ist der Repräsentant des ganzen Volkes. Der König steht hier für das ganze Volk. Der Ahab förderte damals einen Götzenkult und dieser Götzenkult wurde von einem Großteil seiner Bevölkerung auch tatsächlich mitgetragen. Die wollten das so. Das war dieser Baalskult, falls ihr den Begriff schon mal gehört habt. Ist ja eigentlich ein Witz an der Sache. Ironischerweise, dieser Baal war nämlich ein Wettergott. Ja, muss man auch mal wissen. Also von daher ist diese dürre Geschichte ja auch so ein bisschen so ironisch gemeint. Es geht um die Frage, ob die Menschen in Israel wieder von ganzem Herzen zurückkehren zu ihrem Gott, zu Jahwe. Und wenn wir mal so ein Kapitel weiterschauen, dann gibt es nämlich diesen großen Showdown. Es kommt zu einem Wettstreit der Götter. Und auf dem Höhepunkt dieses Wettstreits ruft Elia nicht dem König Ahab, sondern dem versammelten Volk zu. Ihr müsst euch entscheiden. Wollt ihr weiter diesen Baalskult machen oder wollt ihr endlich wieder Jahwe, dem Gott Israels, folgen? Das Ganze endet dann natürlich damit, dass das Volk Israel sich gemeinsam wieder Gott zuwendet. Und in diesem Moment, da endet dann auch diese Trockenheit und es fängt wieder an zu regnen. Der König Ahab war nicht zurückgekehrt zu Gott. Es war nicht Ahab, es war das ganze Volk Israel, was sich neu zu Gott bekehrt hatte. Wenn wir die heutige Lage anschauen, dann müssen wir an dieser Stelle natürlich echt aufpassen, dass wir die Schuld nicht einfach bei anderen suchen. Die Klimakatastrophe, die zeigt uns das ja überdeutlich. Wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir die Schuld einfach eine Etage nach oben verschieben und sagen, die Politiker sind schuld oder die Supermächte sind schuld. China, USA, Russland sind ja die größten Verschmutzer. So, unsere Aufgabe als Christen ist es, dass wir in dieser Frage bei uns selbst anfangen und uns entscheiden. Wollen wir weiter unserer Gier nach immer mehr nachlaufen oder lassen wir unsere Herzen von Gott verändern? Wie gehen wir mit der Schuldfrage um? Und das Dritte, und da kommen wir dann wahrscheinlich auch am Ende raus, wenn wir merken, es ist wirklich nicht lösbar. Wir können es nicht lösen. Und deswegen, Herr, erbarme dich. Es ist eine große Last, die wir tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten tragen werden. Weltweit. Wir brauchen hier auch jetzt gar nicht von persönlicher Sünde zu sprechen. Und doch hat das ganze Problem damit zu tun, dass wir Menschen weltweit und gemeinsam in ein System der Gier und damit ein System der Sünde verstrickt sind. Wir können es gar nicht alleine lösen. Wir brauchen Erlösung. Und zwar nicht nur vom CO2-Problem, sondern hier drin, in unserem Herz. Und gerade deshalb auch angesichts dieser Flutkatastrophe jetzt, wir brauchen alle gemeinsam Gottes Barmherzigkeit. Wir brauchen Gottes Gnade. Gerade weil wir glauben, dass Jesus für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist, darum sollten wir jetzt beten, Herr, erbarme dich, rette uns, erlöse uns, um Jesu Christi willen, der sein Leben für diese Welt gegeben hat. Herr, erbarme dich. Wir wollen jetzt mit dem Singteam noch ein Lied singen, könnt ihr auch mitsingen. Wir haben uns überlegt, wollen wir das eigentlich singen? Das Lied heißt Klagemauer, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Und der Text, der geht schon an die Nieren, weil er trifft leider genau auch rein in die Situation, die gerade ist. Und ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr es mitsingen wollt oder einfach nur still hören wollt. Ich lese euch den Text mal vor. Klagemauer. Die Welt ist aus den Fugen, Gebäude stürzen ein. Die Pfeiler, die uns trugen, erweisen sich als Schein. Ich höre noch die Sprüche der Selbstzufriedenheit, ein bittersüßes Echo aus einer besseren Zeit. Warum kommen die Fluten und Dämme halten nicht? Warum trifft es die Guten? Die Unschuld schützt sie nicht. Ich bring dir meine Fragen. Wohin sonst soll ich gehen? Und wem sonst mein Leid klagen? Wer sonst kann mich verstehen? Gott, warum greifst du nicht ein? Lässt du mich denn allein mit meiner Wut und Trauer? Gott, ich sehe keinen Sinn. Ich werf dir alles hin an meine Klagemauer. Gott, auch wenn ich's nicht verstehe, wohin sonst soll ich gehen?